Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindo e bem-vindo aqui ao programa Mais um Café do Rádio Dreieckland, produzido em cooperação com a agência Pulsar no Brasil. Temos hoje muitas pessoas no programa. Temos aqui em Freiburg, estamos o Fabian e o Samuel. E em Brasil estamos conectados com 4 pessoas. Herzlich willkommen hier bei Radio Dreieckland, beim Podcast Mais um Café, produziert von Radio Dreieckland, der Kooperation Brasilien und der Agencia Pulsar in Brasilien. Hier in Freiburg sitzen wir zu zweit, Fabian und Samuel. Und in Brasilien sind wir verbunden mit 4 Personen. Wer ist da in Brasilien? Quem está aí?
Então, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, né? Aqui no Brasil, tô eu, Jaque, da Pulsar, a Dili está aqui com a gente também, e temos o Nils no escritório da Amarc, e temos a Eliane Franco, que é a nossa convidada do Conselho Indigenista Missionário lá de Tocantins.
Hallo, guten Tag, guten Nachmittag, wie auch immer. Wir sind heute zu viert hier in Brasilien. Jackie und Dili, die Journalistin von Pulsar Brasil. Nils als Kooperante, als Übersetzer, wie immer. Und heute unser Studiogast Eliane vom CIMI, dem indigener Missionsrat. Wie übersetzt man das denn am besten ins Deutsche?
Ja, indigene Missionsrat, das passt auf jeden Fall. Das deutet auch schon ein bisschen hin auf das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben. Wir haben im letzten Programm über die traditionellen Völker und Gemeinschaften gesprochen, um den runden Tisch vorzustellen, und so ein bisschen in dieser Kontinuität bewegt sich das Thema auch. Jackie und Dili waren nämlich an den Olympischen Indigenen Spielen, die zum ersten Mal stattgefunden haben, und wir würden gerne über die Erfahrungen dort sprechen und natürlich auch über die Situation der Indigenen in Brasilien. Como a nossa convidada do CIMI já isso indica um pouco já a direção do tema do nosso programa, a Jaque e a Dili estavam em Tocantins participando, não participando, mas aí cobrindo os primeiros jogos indígenas, e vamos falar desse evento e também da situação dos indígenas no Brasil. Talvez, Jaque e Dili, vocês nos podiam dar um resumo. Como que é esse evento lá, os primeiros jogos indígenas, como aconteceu isso e qual era o objetivo desse evento? Ich würde gerne von Jackie und Dili wissen, ob sie das kurz einführen könnten. Was sind denn diese ersten Olympischen Spiele der Indigenen und was für ein Ziel hatte dieses Event eigentlich?
Então, Fábio, na verdade, a nossa cobertura dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas, ela foi bem parecida com o que a gente vem fazendo em relação aos mega-eventos esportivos, Copa e Olimpíadas. Então, na verdade, a gente foi para lá para cobrir os impactos que esses jogos estavam trazendo, as contradições que envolviam a realização desses jogos num momento em que a situação indígena no Brasil está bem complicada. E aí a gente contou com o apoio do CIMI para fazer essa cobertura lá.
Also, Fabian, Unsere Berichterstattung in Tocantins von den Olympischen Spielen der Indigenen, die war ganz ähnlich wie schon unsere Berichterstattung letztes Jahr bei der WM in Brasilien oder wie wir uns auch mit der Olympiade vom nächsten Jahr auseinandersetzen. Es geht uns immer darum zu sehen, welchen Impact haben diese großen Events für die Region, welche Widersprüche deuten sich auch an bei solchen Großereignissen. Und klar, die Situation der Indigenen in Brasilien ist super kompliziert im Moment und wir waren deswegen sehr froh, dass der CIMI es uns ermöglicht hat, dorthin zu fahren und uns unterstützt hat bei dieser besonderen Berichterstattung.
Aber könntet ihr kurz erklären, wer denn da jetzt eigentlich gekommen ist, wie viele Indigene aus welchen Teilen der Welt, ob auch die gekommen sind, die man eingeladen hat, ob es weniger waren oder wie hat sich das alles entwickelt? Mas nós poderíamos como dar resumen, quando tive lugar o evento, quem chegou, quem deveria haber chegado, quem não chegou, tal. Como foi mais ou menos? Quantas pessoas estavam lá?
Então, Fábio, o evento ele aconteceu, né, entre o dia 23 de outubro a 1º de novembro, na cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Né? O evento contou com a presença de mais de 2 mil atletas, mais ou menos, né? E aproximadamente 20 e poucos países. Assim, esse número ele varia um pouco, né? Porque muitos povos de outros países acabaram desistindo na última hora. E a proposta desse evento, no caso, era da diversidade cultural, do intercâmbio cultural, mas o que a gente presenciou não foi muito isso, né, também, porque a gente viu uma série de irregularidades, a gente viu a mercantilização da cultura indígena, a utilização também das tradições dos povos de forma equivocada, né, de uma maneira mais ocidentalizada para formar uma espécie de um espetáculo. Então, é uma série de contradições que esse encontro trouxe, além de movimentar muito dinheiro.
Also, um es kurz zusammenzufassen, die Olympischen Spiele der Indígenas, die fanden vom 23. Oktober bis zum 1. November statt in Palmas. Das ist eine Stadt im Bundesstaat Tocantins von Brasilien. Und gekommen sind mehr als 2000 Athleten aus mehr als 20 Ländern. Eigentlich waren noch mehr eingeplant, aber einige haben kurz vor Schluss noch abgesagt. Das Ganze hat ja eigentlich einen netten Hintergrund und sollte ein kultureller Austausch werden, wo sich Indigenas aus verschiedenen Ländern begegnen können. Aber wie Jackie gerade gesagt hat, ist es dazu eigentlich nicht gekommen. Sie hatte vielmehr den Eindruck, dass eine sehr, sehr starke Merkantilisierung stattgefunden hat von diesem ganzen Event und es gab sehr starre Regeln auch, wie das Ganze ablaufen soll. Also ein großes Spektakel und am Ende sehr wenig Platz auch für Eigeninitiativen und persönliche Treffen.
Temos hoje também uma convidada lá do CIMI, não sei de onde, da qual região você está agora conectado, Eliane. Como você trabalha já faz muito tempo com indígenas, talvez você podia comentar como o CIMI percebeu esses jogos de indígenas antes e como essa percepção talvez mudou durante os jogos, ou talvez se não mudou também, pode comentar. Ich würde jetzt gerne von Eliane wissen, wie denn das CIMI, die ja schon sehr lange mit den Indigenen in Brasilien arbeiten, auf diese Spiele eingestellt war, was sie davon halten und ob sich diese Einstellung auch während den Spielen vielleicht in irgendeiner Form geändert hat.
Okay, bom dia a todos e a todas. Eu sou Eliane, aqui do Tocantins, do Conselho Indigenista Missionário. Já trabalho com a questão indígena há 15 anos e também estou vindo de um outro estado que tem muitos povos indígenas, que é o Pará.
Hallo alle zusammen, ich bin Eliani und ich komme aus dem Bundesstaat Tocantins. Ich arbeite für den CIMI, also den Indigenen Missionsrat, und bin schon seit 15 Jahren dabei, arbeite mit Indigenen Tocantins, aber auch in Pará.
Okay, a visão do Conselho Indigenista, antes dos Jogos Indígenas, primeiro que a gente percebe uma violação de direitos indígenas. O capitalismo envolvido com grandes recursos do governo brasileiro e de outros governos de outros países, envolvendo na questão cultural dos povos indígenas do Brasil.
Also der Blick vom Simi vor den Spielen war vor allem das, was da stattfand, eine Verletzung der indigenen Rechte gewesen ist, weil dieses ganze Großereignis unter einem einem besonders kapitalistischen Ansatz stattgefunden hat. Sowohl der brasilianische Staat als auch andere Unterstützerinnen sind dort im Prinzip hingekommen und haben sich mehr oder weniger über alles gestellt, um diese Spiele auszutragen.
Vimos também e compreendemos que os Jogos Indígenas Mundiais foi uma mercantilização da cultura, dos Jogos Indígenas, que nas aldeias eles não necessitam de tanto investimento, um recurso, mais de 100 milhões de reais que foi investido, e a venda da imagem do indígena. E a gente percebe que no Brasil há muito conflito com demarcação das terras indígenas. Os dados da FUNAI do ano de 2014, o governo brasileiro destinou apenas 10 milhões de reais para demarcação e desintrusão das terras indígenas, enquanto foi destinado para os Jogos Indígenas mais de 100 milhões de reais. Então a gente percebe que o Brasil não quer, o governo brasileiro não quer demarcar as terras indígenas e, ao mesmo tempo, investe tanto dinheiro, tantos milhões nos Jogos Indígenas Mundiais.
Also, ganz klar, was da stattfand, war eine Merkantilisierung der Kultur und man muss einfach sagen, dass das Bild der Indigenen verkauft wurde. Das Bild der Indigenen, die sich dort gezeigt haben als Sportlerinnen und in ihrer Kultur, wurde wirklich ausgebeutet, international, um zu zeigen, wie gut es den Indigenen geht. Der Staat hat für dieses gesamte Event 100 Millionen Reais ausgegeben. Also das sind trotz des schwachen Reais immer noch, korrigiert mich, 25 Millionen Euro. Und im Vergleich dazu, beispielsweise im letzten Jahr, hat die Regierung nur 10 Millionen Reais, also 2,5 Millionen Euro, für die Regularisierung in der indigenen Territorien ausgegeben. Also die Übertragung von Rechtstiteln an Indigene oder die Einrichtung von neuen Territorien. Und das zeigt ganz klar, was es da für ein Missverhältnis gibt.
Foi anunciado também que os Jogos Indígenas Mundiais ia deixar um legado para o estado do Tocantins e principalmente aqui na capital, Palmas. E o que a gente percebe é que o recurso que foi investido, que ia deixar uma piscina olímpica, ia deixar uma pista de atletismo, que ia ser a maior da região norte do país, não aconteceu. Vimos estruturas péssimas de qualidade para atender os povos indígenas. Tivemos durante os jogos estrutura que caiu, inclusive o refeitório de alimentação que os indígenas brasileiros estavam hospedados. Sentimos também que havia algo a se esconder, porque nem os repórteres brasileiros e nem repórteres de outros países, jornalistas, poderiam adentrar nos jogos indígenas, na parte de hospedagem dos povos indígenas, principalmente do Brasil. Havia uma grande força-tarefa da Polícia Federal, Polícia Militar, aqui em Palmas, fazendo proteção de quem? Quando é para demarcar a terra indígena, a polícia vai para cima dos índios. Aqui nós não tivemos acesso, principalmente com os povos indígenas do Brasil, para a gente saber como é que eles estavam, se eles estavam se sentindo bem.
Also, es wurde viel im Vorfeld auch darüber geredet, was für positive Effekte diese Olympischen Spiele für Tocantins und vor allem auch für die Stadt Palmas auf mittlere und lange Sicht haben würden, aber davon hat sich wenig erfüllt. Es hieß immer, es wird ein großes olympisches Schwimmbecken gebaut werden und ein Leichtathletikstadion und diese Sachen wurden auch errichtet, aber die Qualität ist so schlecht, dass schon in absehbarer Zeit die Sachen wahrscheinlich unbenutzbar sind. Auch die Kantinen und die Unterkünfte, da wurde gespart, wo man nur konnte. Und es gab sogar ein Verbot für Reporter und für Journalistinnen aus dem Ausland, aber auch aus Brasilien, in die Unterkünfte vor allem der brasilianischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu gehen, um dort filmen oder berichten zu dürfen. Also Eliane hatte schon das Gefühl, dass da einige Sachen versteckt wurden. Und sehr präsent war auch das große Polizeiaufgebot, das dieses ganze Event kommentiert, also dieses ganze Event über dort vor Ort gewesen ist. Und es sind eben auch die gleichen Polizisten, das macht weg dann Erinnerungen, die sonst dabei sind, wenn es darum geht, Landbesetzungen aufzulösen oder gegen indigene Protestanten oder Protestierende vorzugehen.
Eu acho que tem uma outra coisa também que eu gostaria que a Eliane comentasse, gente, que diz respeito ao fato desse evento ter provas competitivas, né? Quando dentro da cultura indígena não existe essa competição, que é o que eles chamam de jogos tradicionais, por exemplo, a corrida de tronco, carregando tronco. Na verdade, os indígenas não fazem isso para competir. Eu queria até que a Eliane, com a vivência que ela tem dentro das aldeias, falasse um pouco desse processo.
Also Jacques interveniert jetzt und würde von Eliane gerne auch mal wissen, dass sie auch über einen anderen Aspekt spricht, der von vielen kritisch beäugt wurde, nämlich dieser Wettkampfcharakter, der in diese indigenen Olympischen Spiele reingetragen wurde, was eigentlich was ist, was in vielen indigenen Kulturen überhaupt nicht so vorkommt. Klar finden da auch Wettläufe statt oder man trägt den Baumstamm und schaut, wer irgendwie das gut schafft, aber es gibt nicht diesen stringenten Wettkampfcharakter, Sieger, Erster, Zweiter, Dritter und mal sehen, was Eliane jetzt noch dazu zu sagen hat.
Culturalmente no Brasil existem vários esportes indígenas cultural. Nós temos aqui no estado Tocantins, principalmente os povos Timbira, Craoa, Pinagé, Canela, Cricati do estado do Maranhão, que fazem a corrida de tora tradicional, que já é cultural do povo. A corrida de tora, ela serve de uma forma não de competição, mas da cultura, onde o indígena passa a tora de um para o outro, sem ter que ganhar medalha, sem ter que ganhar dinheiro, é uma forma cultural. E essa forma cultural ela já vem de muitos anos. Necessariamente, não precisa ter um grande palco, ter uma grande arena, ter uns jogos indígena nacional ou um jogo indígena mundial, para os povos indígenas retratarem a sua cultura. Igualmente, o jogo de lança, de arco e flecha, que os indígenas usam para caçar, para pescar. Então, isso já faz parte da cultura indígena, do seu cotidiano. E que isso, que nós temos uma opinião que não precisa ser mercantilizado, porque eles fazem isso no dia a dia, nas grandes festas, nos grandes rituais, e que os povos indígenas fazem isso.
Das, was Eliane sagt, ist, dass die Sportarten vor allem einen kulturellen Charakter haben, vor allem bei den Ethnien, die im Amazonas von Brasilien leben. Sie hat einige genannt, die Timbira und die Canela sind mir jetzt hängen geblieben. Der Baumstammlauf, den schon Jackie erwähnt hat, das muss man sich so vorstellen, dass da ein Baumstamm von einem Läufer zum nächsten übergeben wird. Und es geht nicht darum, wer der Schnellste ist, sondern es ist dieser kulturelle Moment, dieses gemeinsame Weitergeben des Baumstamms, der verbindet. Und der steht halt nicht in so einer Wettkampftradition, wie man die von anderswo kennt. Für diese ganzen Sportarten oder für diese einzelnen kulturellen Ausdrücke ist Elianes Meinung auch keine große Bühne notwendig, denn das sind alles schon Events oder Tätigkeiten, die auf den indigenen Festen ohnehin stattfinden, zum Beispiel auch Bogenschießen und Speerwerfen. Das sind ja die Werkzeuge, mit denen auch gejagt wird am Ende und dafür gibt es schon eine Tradition. Also man muss dafür kein internationales indigenes olympisches Event erfinden, sondern das ist eine gelebte Tradition, die es auch gibt.
Eu queria também colocar que enquanto os Jogos Indígenas Mundiais estavam sendo realizados aqui na capital de Palmas, foi uma grande máscara, porque durante os Jogos Indígenas, a Comissão Especial da PEC 215 aprovou o relatório contra os povos indígenas, contra a demarcação das terras indígenas. Então, a gente vê que foi uma grande máscara, eles trouxeram os indígenas do Brasil e do mundo para Palmas, para mascarar e aprovar um projeto de lei que vai prejudicar muito e vai... É o genocídio dos povos indígenas na PEC 215.
Und was noch ganz wichtig ist, am Ende zu erwähnen, Palmas wird von heute von vielen auch als eine große Maske beschrieben, die davon ablenken sollte, was im Kongress zur gleichen Zeit ablief, als die indigenen Olympischen Spiele stattfanden. Es wurde dort nämlich eine Gesetzesreform durchgestimmt, die sogenannte PECI 215. Und in dieser Gesetzesreform sind viele Änderungen angelegt, die bereits erstrittenes Land, das heute von Indigenen genutzt wird, beziehungsweise auf das sie ein Anrecht haben, in Frage stellt und das eine ganze Reihe von Problemen für die Indigenen in der näheren Zukunft in Brasilien herantragen kann, sodass Eliane sogar von einem indigenen Genozid gesprochen hat.
Eliane, você podia só explicar para os nossos ouvintes o que, que é a PEC 215?
Eliane, es wäre schön zu wissen für die Hörer und Hörerinnen in Deutschland nochmal, vor allem, was ist denn diese PEC 215, also diese Gesetzesreform, genau?
A PEC 215 é um projeto de emenda à Constituição brasileira e ela muda o jeito de demarcar as terras indígenas, tira do poder executivo, que no caso a FUNAI é responsável, e depois o Ministério da Justiça e a Dilma, quanto presidente ou outro presidente que tiver em vigor, e passa esses poderes da demarcação das terras indígenas para o poder legislativo, no caso a Câmara dos Deputados e o Senado. E a gente percebe que com essa mudança, os nossos parlamentares que estão em Brasília são contra os povos indígenas. Existe aí três bancadas muito fortes, a bancada ruralista, a bancada evangélica e a bancada militar, que são contra os povos indígenas. Se essa PEC for aprovada, a PEC 215, vai mudar o jeito, a forma de demarcar a terra no Brasil e não será mais demarcada a terra para os povos indígenas.
Also, dahinter versteckt sich hinter dieser Gesetzesreform ein Projekt, bei dem sogar eine Verfassungsänderung mit einbezogen ist. Und es geht vor allem um die Landfrage, wer in Zukunft darüber entscheiden soll, welche Landtitel an Indigene vergeben werden. Das ist ja in vielen Gebieten in Brasilien noch eine offene Frage. Und bisher ist es so gewesen, dass das vor allem die Ministerien oder vor allem auch die Regierung direkt entschieden hat, also die Exekutive. Und mit diesem neuen Projekt, mit diesem PECI 215, wird diese Entscheidungsmacht an den Senat und die Abgeordnetenkammer übertragen. In Brasilien gibt es derzeit das konservativste Parlament seit der Militärdiktatur. Und in diesem Parlament organisieren sich sehr erfolgreich auch drei Bündnisse, die Evangelikalen, die Agroindustrie und die Militärs. Und das sind alles traditionell eher Feinde von indigenen Belangen und deswegen ein sehr gefährliches Projekt.
Eliane, eu gostaria de pedir a você que nos explique um pouco mais detalhado como é o processo desta PEC. O PEC é um projeto de emenda à Constituição, né? Então, diferentes órganos têm que se aprovar essa emenda, né? E a PEC não é muito nova, não? A PEC 215, até que eu sei, já existe faz vários anos, mas agora tem mais apoio. Em qual estado agora é esse projeto? Quem tem que aprovar, quem já aprovou, como é a coisa? Ich würde gerne von Eliane wissen, das geht ja um eine Verfassungsänderung hier. Also es ist ein Projekt für eine Verfassungsänderung und die muss natürlich irgendwie durch verschiedene Kammern und Institutionen in diesem Staat Brasilien. Und die ist auch keine wirklich neue Vorschlag für die Verfassungsänderung. Ich würde jetzt gerne von ihr wissen, wo steht ihr denn gerade? Was für Institutionen müssen denn da zustimmen? Wer hat bereits zugestimmt? Wie sieht es da aus?
Então, a PEC 215, ela é de 2000. Então, nesses últimos três anos, ela ganha muita força, principalmente pela bancada ruralista e pelos deputados que foram eleitos nessa última eleição. A maioria são ruralistas, grandes agricultores, né, do latifúndio brasileiro, e que querem aprovar essa PEC. A PEC ela está, no momento, ela foi aprovada na comissão especial, né, eles formularam os deputados, na Câmara dos Deputados, uma equipe, né, de deputados que forma a comissão especial da PEC 215 e foi aprovado o relatório da PEC 215. E tem um grande relevante também que a PEC 215 foi aprovada com mudanças e usando o marco temporal. O que é o marco temporal? Os indígenas que não estavam na PEC, na terra, na posse da terra, antes de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, eles precisam comprovar na justiça brasileira que eles estavam na terra, e se eles estavam fora da terra, provar que eles estavam judicialmente lutando por aquela terra. Então, esse texto foi aprovado da PEC 215. Agora, ela vai para a Câmara dos Deputados, né, para ser votada. E em duas sessões, primeira sessão e segunda sessão. E se ela for votada na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado também. Mas tem uma outra possibilidade de que a Câmara dos Deputados não vote e vá direto para a assinatura da presidente Dilma para ela homologar a PEC 215, sem votação da Câmara dos Deputados, que seria uma grande derrota, porque a gente percebe que aqui no Brasil a bancada ruralista ela é muito forte, os deputados ruralistas do agronegócio são muito fortes, então a gente percebe que se for direto para a mão da Dilma, sem precisar a votação dos deputados, o Brasil vai aprovar a PEC 215.
Okay, jetzt gibt es ein bisschen Verfassungskunde und wie in Brasilien so die Verfassungsänderungen durchgestimmt werden im schlimmsten Fall. Also im Jahr 2000 wurde diese Verfassungsänderung, diese PEC 215, das erste Mal formuliert, ist dann eher in den Schubladen verschwunden, weil es nie Mehrheiten dafür gab im Parlament, aber mit dem Rechtsruck bei den letzten Wahlen im vergangenen Jahr haben sie die Ruralisten wieder herausgekramt. Die Ruralisten, das ist halt eine Gruppe, die sowohl Großgrundbesitzer und Agroindustrielle umfasst. Und die haben natürlich Interesse, ihre Länder zu verteidigen. Also sprich, dass das Land, was sie im Moment besetzt hat, nicht indigenen zugesprochen wird, beziehungsweise dass sie auch neues Land dazu bekommen können. Und in einer speziellen Kommission im Parlament haben sie sich also zusammengetan und erneut beraten, sogar noch ein bisschen dran rumgeschraubt an diesem Text und ihn wieder zur Abstimmung vorgebracht. Ein ganz zentraler Punkt, der viele Indigene sehr negativ betreffen wird, ist, dass zum Beispiel in dieser Verfassungsänderung mit drin steht, dass Indigene nachweisen müssen, dass sie vor und nach der neuen Verfassung von 1988 das Land, was sie beanspruchen, auch wirklich besetzt haben, dort gelebt haben und auch juristisch versucht haben, dieses Land zugesprochen zu bekommen. Also da liegt die Beweispflicht mit dieser neuen Verfassungsänderung künftig bei den Indigenas, was nicht einfach sein wird. Und bisher ist diese Gesetzes- oder diese Verfassungsänderung noch nicht abgestimmt. Die Kommission hat sie schon mehr oder weniger beschlossen, ja. Aber jetzt fehlt es noch an der Zustimmung in der Abgeordnetenkammer, wo zweimal abgestimmt würde, also zweimal eine Mehrheit zustande kommen muss. Dann wird der Text weitergegeben zum Senat, der müsste das auch noch bestätigen und wenn ja, dann wird es dann rechtskräftig. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die Abkürzung, und die wäre, dass Dilma Rousseff als amtierende Präsidentin von Brasilien direkt diese Verfassungsänderung aufgreift und mit ihrer Unterschrift besiegelt. Und das wäre etwas, sagt Eliane, was eine große Niederlage wäre für die ganzen Kämpfe der Indigenen in den letzten Jahrzehnten in Brasilien.
A gente já chegou quase na metade do programa. Eu gostaria de fazer um intervalo musical e gostaria de pedir a Jaque que ela comente da música que ela propôs para o programa. Eu não vou pronunciar o nome porque provavelmente vou pronunciar na maneira errada, mas já que você pode nos comentar por que você elegeu essa música. Wir sind jetzt an der Hälfte des Programms ungefähr angekommen und ich würde gerne Jackie bitten, dass sie kurz die Musik ankündigt und erklärt, wieso sie uns die ausgesucht hat für diese Musikpause.
Eu também não sei se eu sei pronunciar corretamente o nome, peço até que a Eliane me corrija caso eu pronuncie errado. O nome da cantora se chama Djuena Ticuna e o nome da música é Saudade da Aldeia. A Djuena, ela é uma cantora assim, indígena, né? Ela se tornou bem popular, principalmente pela interpretação do nosso hino, o hino aqui do Brasil, né? Na língua Ticuna, né? Que é a etnia dela. Então ela tem uma voz muito marcante, muito, muito bonita mesmo, e essa música particularmente, Saudade da Aldeia, eu gostei bastante.
Also Jackie ist sich auch nicht so sicher, ob sie den Namen korrekt ausspricht, aber Eleni wird uns alle korrigieren, falls wir es falsch machen. Die Sängerin, die jetzt kommt, die heißt Dijuena Ticuna und sie ist eine indigene Sängerin aus Brasilien von der Ethnie der Ticunas und sie ist vor allem deshalb bekannt geworden, weil sie die brasilianische Nationalhymne auf Ticuna gesungen hat. Die hören wir jetzt zum Glück nicht, sondern ein anderes Lied, was sie gemacht hat, nämlich Saudade da Aldeia, also sozusagen die Heimweh vom Dorf mal ganz salopp übersetzt.
Na dann. Na dann, hören wir rein. 4 Minuten geht das Lied. Hatte, ja.
Continuando com a Eliane, outra denúncia que foi feita de avanço contra os indígenas também durante os jogos foi a questão do Matopiba, que é um grande projeto de agronegócio que também vai afetar bastante os povos indígenas. Aí eu queria que a Eliane falasse um pouco sobre isso também.
Also hier zurück bei Mais und Café, unserem Podcast, geht es weiter mit einer Frage von Dili an Eliani, die vom Indigenen Missionsrat heute mit dabei ist. Und ein großes Thema, was auch behandelt wurde oder auch während der Olympischen Indigenen Spiele, das immer für Gesprächsstoff gesorgt hat, war das Großprojekt Matuchiba, was von vielen kritisiert wird und was im Amazonas realisiert werden soll. Und Eliani, bitte erzähl uns doch mal, was es damit genau auf sich hat.
Ok. Então, o Matopiba é um projeto, como disse bem a Júlia, do agronegócio brasileiro. E aqui na região do Tocantins, ele está muito forte. É um projeto que foi criado pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e que é a devastação do Cerrado. É um projeto que envolve aí quatro estados aqui da região norte, E a gente percebe que esse projeto vai influenciar diretamente nos territórios indígenas, quilombolas, camponeses, que é o avanço do agronegócio na soja, no eucalipto, na mamona, na cana-de-açúcar. Então, esses projetos, o Matopiba tem essa intenção, né, de favorecer essas grandes monoculturas de exportação nesses estados, de infraestrutura também sendo investido muito dinheiro em estradas, em barragens, em ferrovia, para exportar principalmente os grãos desses estados que vão ser envolvidos.
Also, um mich noch mal kurz zu korrigieren, es heißt nicht Matutiba, sondern Matupiba. Und obwohl es eigentlich ein schöner Name ist, versteckt sich dahinter ein Projekt der brasilianischen Agroindustrie. Federführend wurde das Ganze angeschoben von der derzeitigen Agrarministerin Katia Abreu, die seit vielen Jahren die Agrolobby in Brasilien vertritt. Das ganze Projekt soll 4 Bundesstaaten im Norden Brasiliens umfassen und es geht dabei vor allem darum, den Anbau von Monokulturen wie Eukalyptus, Zuckerrohr und Soja voranzubringen auf großen Flächen. Und das ist ganz klar, dass das schnell in Konflikte geraten wird mit der Nutzung vom Land und auch mit den Ansprüchen von Land, die Indigenas genau in diesen Gegenden stellen. Es ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, also es geht nicht auch nur um den Anbau von der Monokultur selbst, sondern es wird auch darum gehen, die Infrastruktur für den Export weiter auszubauen, neue Straßen, neue Eisenbahnlinien, neue Dämme, also ganz massive Eingriffe, die da zu befürchten sind.
O Matopiba também, ele vai afetar 28 terras indígenas, né? Do Tocantins, do Piauí, da Bahia. E do Pará, que vão ser afetados pelo Matopiba, por essa grande região, essa grande fronteira agrícola que estão anunciando pelo Brasil e pelo mundo. Vai afetar 35 territórios quilombolas e várias famílias camponesas do território desses quatro estados. Então, vai ser um grande problema, é um novo enfrentamento para os movimentos sociais, para o movimento indígena, para o movimento quilombola, para o movimento camponês, porque é a devastação do cerrado, é a abertura das terras públicas, das terras indígenas para o agronegócio. Aqui no Tocantins, nós já estamos vivendo ontem a Comissão Pastoral da Terra denunciando a invasão de grandes latifundiários em terras camponesas. Nós tivemos ontem em Araguaína uma reintegração de posse de 35 famílias que são originárias do território camponês e que está sendo grilado pelos grandes latifundiários, principalmente vindo do sul do Brasil.
Also, um es nochmal zusammenzufassen, was es bei dem Projekt geht oder was die Auswirkungen von diesem Matupiba-Projekt sein werden. Betroffen davon sind direkt 28 indigene Territorien in den Bundesstaaten Tocantins, Bahia, Pará und, jetzt habe ich einen vergessen, aber im Norden von Brasilien. 35 Quilombos werden auch betroffen sein. Das sind die Siedlungen von ehemals entlaufenen Sklaven in Brasilien und unzählige andere Dörfer von der Landbevölkerung im Norden und Nordosten. Und dieses Projekt ist ganz klar die Öffnung von öffentlichem Land und auch von Ländern, auch die indigene Ansprüche haben für die Agroindustrie, was bisher immer verhindert werden konnte. Und es sind auch schon die ersten Fälle von Auseinandersetzungen dokumentiert. Wie Eleni erzählt, bei einem Treffen auf der letzten Woche haben Sie davon gehört, wo jetzt schon mit Brandrodungen angefangen wird und versucht wird, auch Fakten zu schaffen.
Só para se ter um pouco de ideia, né, da incoerência desses Jogos Mundiais Indígenas, a nossa presidenta, a Dilma, ela esteve presente na abertura. Mas, né, tudo indica que ela não foi, de fato, para a abertura dos Jogos Mundiais Indígenas em Palmas. Ela não foi para Palmas especificamente para isso. Mas ela foi porque ela teve uma reunião, né, mais cedo, na parte da manhã, com empresários e governantes a respeito desse projeto do Matopiba, ou seja, um projeto que vai justamente agredir, afetar indígenas, povos tradicionais, quilombolas, né? Ela foi para essa reunião de manhã e aí no final do dia ela estava presente na abertura. Então aí você vê o paradoxo dessa situação, né?
Eine kleine Ergänzung von Jackie, die uns auch zurückführt, ein Stück zu unserem Thema von den zurückführt zu dem Thema der indigenen Olympischen Spiele. Am Eröffnungstag ist nämlich Dilma Rousseff, die brasilianische Präsidentin, da gewesen, hat auch eine kleine Rede gehalten. Aber der eigentliche Grund dafür, dass sie auf der Veranstaltung war, war nicht die Wertschätzung der Indigenas, sondern dass es vorher, vor dieser Eröffnung, ein Treffen gab mit Investoren und Unternehmen, die sich am Matopiba-Projekt beteiligen werden und ja, wo dieses Projekt weiter vorangetrieben wurde. Das zeigt halt auch diese Doppelzüngigkeit, die herrscht, da am Vormittag ein Projekt zu unterstützen, was direkt gegen die Interessen von denen läuft, die dann am Nachmittag dort angetreten sind zu den Wettkämpfen.
Como voltamos já para o tema dos jogos, de novo, eu gostaria de tentar entender um pouquinho mais como foi a situação lá. Tive pessoas, atletas, imagino também que equipes de outros países. Vocês viam também aí um espaço para que essas pessoas de muitos países se podiam integrar nesses problemas que têm os indígenas lá? Houve um intercâmbio entre os diferentes indígenas dos diferentes países? Tive algum espaço aí para a reunião? Ou como vocês viram esse evento, nesse sentido do intercâmbio entre indígenas? Ich würde gerne auch zurückkommen zu diesen internationalen indigenen Spielen. Ich würde gerne wissen, ob es dort einen Raum gegeben hat für einen Austausch auch zwischen den Indigenen, die ja aus verschiedenen Ländern der Welt angereist sind. Wahrscheinlich oder eventuell sind ja die Probleme auch in vielen Ländern ähnlich. Vielleicht gab es ja dort auch einen politischen Austausch. Gab es da einen Raum dafür?
Bom, nós acreditamos que sim, teve aí essa troca, né, de experiência com outros países, até porque eram muitos indígenas de fora. Então, nós tínhamos aí de várias regiões do mundo indígena. Então, a gente acredita que tinha uma tenda que chamava Oca da Sabedoria nos Jogos Indígenas Mundiais. Então, que também tinha essa intenção dessa troca de experiência. Então, a gente acredita que teve sim. Mas, quando nós fomos deixar companheiros do CIMI no aeroporto aqui de Palmas para eles irem embarcarem para ir para suas casas, nós encontramos vários indígenas da Colômbia, indígenas do México, indígenas de outras regiões do mundo, que não sabiam da realidade das terras indígenas, dos problemas que os povos indígenas do Brasil estavam passando. E eles só ficaram sabendo através de um folder que o CIMI divulgou, que trazia a realidade da terra, a realidade da saúde indígena, a realidade do avanço do agronegócio sobre os territórios, da educação indígena e todos os problemas que os povos indígenas do Brasil vivem. Então, nós acreditamos que teve sim, mas nós acreditamos também que teve uma camuflagem da própria organização para que os povos indígenas dos outros países não soubessem da realidade, principalmente sobre a PEC 215 e que os povos indígenas do Brasil estão sofrendo e estão passando hoje.
Also, Eliane meint, es gab auf alle Fälle den Erfahrungsaustausch zwischen den Indigenen in Brasilien und aus anderen Ländern. Und das war von Anfang an auch so geplant. Es gab die sogenannte Oca da Sabedoria, also eine Runde, die auch Teil des Programms mit war, wo Weisheiten ausgetauscht wurden und Erfahrungen der einzelnen Gruppen. Und was sie überrascht hat, ist, dass viele Indigenas, die aus Kolumbien und Mexiko zum Beispiel zu Gast waren, überhaupt nichts wussten über die aktuellen Probleme, die die Indigenas im Amazonas und in anderen Gegenden in Brasilien haben. Und um die besser zu informieren, hatte der CIMI, also der indigene Missionsrat, ein Infomaterial vorbereitet, wo mal kurz zusammengefasst wurde, was die Probleme sind, denen die Indigenen in Brasilien gegenüberstehen, was Landfragen angeht, was Gesundheit angeht und was Bildung angeht. Also klar, es hat einen Austausch stattgefunden, aber der wurde eben entweder informell organisiert oder von Organisationen wie dem CIMI, während die Veranstalter versucht haben, vieles davon unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren und vor allem auch nicht über die Verfassungsänderungen oder aktuelle Verletzungen von Landrechten zu sprechen.
Eu também queria falar que durante os Jogos Indígenas nós tivemos aí vários protestos contra a PEC 215. Então, enquanto o mundo, toda a imprensa do mundo estava aqui em Palmas, nós tivemos também vários indígenas protestando corajosamente contra a PEC 215, a favor da vida dos povos indígenas do Brasil. E a gente percebe agora, depois dos jogos, uma grande mobilização indígena e camponesa e quilombola e dos movimentos sociais. Nós tivemos agora, dia 11 de novembro, o dia D, né? Um dia de mobilização por todo o Brasil contra a PEC 215. E aqui no Tocantins também os índios estão bem articulados, né? Teve, durante os jogos indígenas, nós tivemos um documento também dos movimentos sociais aqui do Tocantins contra a PEC 215, retratando que a PEC 215 ela ameaça e vai matar os povos indígenas do Brasil, com todo esse contexto de luta, de reivindicação, de demarcação de terra que nós temos no Tocantins e também no Brasil.
Und was man schon sagen muss, konkretisiert Eliane jetzt nochmal, ist, dass es während der indigenen Olympischen Spiele viele Demos gab und auch viele Protestveranstaltungen gegen eben die Verfassungsänderungen dieser PEC 215. Es war zu beobachten, auch auf der Veranstaltung schon, dass sich viele zusammengeschlossen haben und viele zusammengekommen sind, die vorher nicht so viel miteinander gearbeitet haben. Und das zeigt sich jetzt, dass diese Olympischen Indigenen Spiele vielleicht auch eine Initialzündung gewesen sind, sogar für eine Mobilisierung. Also in den letzten Tagen ist viel passiert. Am 11. November erst gab es eine landesweite Mobilisierung mit vielen dezentralen Aktionen auch. Und in Tocantins selbst, wo Eliane lebt, ist die Artikulation auch besser geworden. Es ist ein offener Brief verabschiedet worden, wo nochmal die konkreten Forderungen der indigenen Bewegung auch zusammengetragen wurden.
Eliane, eu queria aproveitar, já que você falou das manifestações, queria que você divulgasse para a gente a agenda, né? Qual é a agenda de manifestações em defesa do direito dos povos indígenas?
Also, Jackie hakt jetzt nochmal nach. Also es wäre natürlich interessant zu wissen, nochmal für alle anderen, was denn jetzt die konkreten Forderungen der Indigenas in Brasilien auch sind gegenüber dieser Verfassungsänderung oder was auch sonst, was sind jetzt die Themen, die die indigene Bewegung in Brasilien beschäftigt?
Então, dia 11 agora de novembro, nesse último passado, nós tivemos uma grande mobilização a nível nacional. Em todo o Brasil, nós tivemos mobilizações com um grupo de 200 indígenas que estavam em Brasília, Caiapó e Pataxó. Nós tivemos fechamento de rodovias em várias regiões do Brasil. Então, a agenda agora dos povos indígenas é lutar contra a PEC 215. E aí nós temos várias iniciativas. Inclusive, os povos indígenas do Tocantins estão indo em duas delegações, agora no final do mês, para Brasília, para pressionar o Estado brasileiro, pressionar os deputados. Já que a votação vai para os deputados, a gente tem que fazer o lobby com eles, conversar de um por um, para que eles não votem a favor da PEC 215. Então, essa é a nossa agenda. Então, até final de dezembro, está previsto várias delegações em Brasília e várias mobilizações nas regiões, porque as regiões de todo o Brasil têm terras indígenas para ser demarcada. Então, está havendo esse processo de mobilização regional e mobilização nacional.
Also, Eliane sagt nochmal, dass, wie gesagt, am 11. November ein landesweiter Protesttag war. In Brasilia sind 200 Indigenas bis vor das Parlament gezogen. Im ganzen Land kam es immer wieder zu Straßenblockaden auch. Und das große Thema der Verfassungsänderung der PEC 215 ist einfach das Thema, was im Moment alle verschiedenen Kämpfe der Indigenen zusammenführt. Bis Ende des Monats werden auch nochmal zwei Delegationen aus Tocantins nach Brasilien reisen und bis Ende des Jahres sollen noch viele andere Delegationen folgen und die Idee ist eben, an den Türen anzuklopfen, wirklich Klinke zu putzen mit den Senatoren und mit den Abgeordneten und dort wirklich das Abstimmungsverhalten zu beeinflussen und klarzumachen, dass diese Verfassungsänderung nicht durchgehen darf.
A gente aqui da Alemanha tem outra pergunta também relacionada, levando essa luta um pouco ao marco internacional. Em algumas semanas aqui no, em Paris, só 600 quilômetros daqui de Freiburg, vai acontecer a COP21, a negociação do clima mundial. E o Brasil jogou lá também muito... E há muitos pontos onde eles falaram, nós vamos, vamos cuidar da nossa floresta, isso vai ser a nossa contribuição à salvação do clima, mais ou menos. Essa negociação do clima, isso é um tema para o CIMI? O CIMI está vigilando esse processo e vai intervenir também no marco internacional nesse sentido? Ou essa negociação é muito longe, Paris não tem nada a ver com o Brasil? Como é a perspectiva de vocês? Wir würden jetzt gerne hier noch diese Debatte auf ein internationaleres Niveau bringen. Nicht mal 600 Kilometer von hier entfernt wird in ein paar Wochen die COP21 Klimaverhandlungen stattfinden. Und da hat Brasilien ja auch gesagt, wir werden hier auf die Waldrodung mit reduzieren und das wird unser Beitrag zur Rettung des Klimas sein. Da haben natürlich die Indigenen auch eine Rolle mitzuspielen. Ich würde gerne wissen, wie der CIMI, der Indigene Missionsrat, diese Klimaverhandlungen begleitet oder ob das überhaupt keine Rolle spielt. Für CIMI.
Oi. Não, para o CIMI é uma grande discussão a COP21, até mesmo porque o Brasil é signatário, mas o que a gente percebe aqui no Brasil, em relação aos territórios indígenas, que quem preserva as terras é os povos indígenas. Então, os índios, os povos indígenas já fazem isso da sua própria natureza. Porque eles moram lá, eles preservam. O que a gente percebe em várias regiões, e aqui pertinho do Tocantins nós temos o Maranhão, uma grande queimada que teve na área indígena Awaguajá, que nós temos índios isolados lá, um grupo de índios sem contato, que nem, não querem contato nem com a nossa sociedade e nem com os próprios indígenas. O que a gente percebe é que o Brasil, ele fala várias coisas para outros países, mas aqui dentro as iniciativas de preservação da natureza, de desmatamento, de queimadas, elas são muito poucas. E a gente percebe que o agronegócio avança em grande escala sobre os territórios que podem ser preservados. Então, é uma contradição o que o Brasil está falando lá fora, enquanto aqui dentro do nosso próprio país, as iniciativas são muito poucas, os projetos de leis são contra os povos da terra, que estão sendo aprovados hoje no parlamento brasileiro. Então, a gente percebe isso, que é uma contradição do que eles falam, do que nós vivemos aqui no Brasil.
Also, nichts gegen die COP21 in Paris. Natürlich ist dieser Event, wo es um den Klimawandel geht, auch eine wichtige Debatte für den CIMI. Aber man muss auch klar sehen, dass es da einen doppelten Diskurs gibt. Also innerhalb von Brasilien muss man klar sagen, sind es vor allem die Indigenas, die den Wald schützen und das Land schützen mit der Lebensweise, mit der sie auch gebunden sind an ihre Territorien. Aber auf der anderen Seite sieht man dann, wie aggressiv auch die Agroindustrie vorgeht, um sich neue Länder und Wälder zu erschließen. Es gab in Maranhão vor kurzem einen großen Waldbrand, der gelegt wurde, um, wie gesagt, Fakten zu schaffen in einem Gebiet, wo es auch viele nicht kontaktierte indigene Gruppen gibt, beziehungsweise solche, die in freiwilliger Isolation leben. Das sind eben genau diese Gebiete, die primär in Betracht gezogen werden sollten in der näheren Zukunft, um geschützte Territorien zu werden. Aber die Agroindustrie schreitet voran und es gibt eben diesen Widerspruch, also den Talk, den Brasilien und seine Vertreter auf internationalen Bühnen abliefern, wo sie sich zum Klimaschutz etc. bekennen und dann die Politik in Brasilien, wo eine Gesetzesnovelle die nächste jagt, wo die Rechte von Indigenen immer weiter eingeschränkt werden und eben auch Entscheidungen zu Ungunsten der Umwelt getroffen werden.
O que a gente percebe também em relação à COP21 é que no Brasil o Ministério da Agricultura está na mão do agronegócio, que é a ministra Cátia Abreu. O Ministério do Meio Ambiente está na mão do agronegócio, como dois grandes ministérios muito importantes aqui em um estado e que nós temos várias culturas, vários povos que a maioria da população necessita ter um rendimento bom para sobreviver, e eles estão nas terras camponesas, nas terras indígenas, com 180 projetos de legislativo contra os povos da terra, como que o Brasil fala lá fora que vai defender, que vai proteger, que não vai desmatar, que não vai fazer tanta coisa ruim? É o inverso. Eu queria falar e deixar muito claro para os companheiros que estão nos ouvindo na Alemanha, que estão aí também na Pulsar Brasil, que a situação é crítica, a situação é muito ruim para os povos da terra. E se não proteger os povos da terra, não tem como proteger a natureza, não tem como diminuir as mudanças climáticas, não tem como diminuir o avanço do agronegócio. Temos que primeiro proteger os povos da terra, demarcando terra, fazendo acontecer o que está na legislação, na Constituição brasileira. Demarcar a terra para os índios, fazer com que esses povos possam ter direitos à água, direito a preservar a natureza, direito a ter a vida.
Okay, das hört sich jetzt schon sehr nach Schlusswort an und sehr spannend auch nochmal. Also im Moment sieht es einfach so aus, dass das Agrarministerium und das Umweltministerium in Brasilien in den Händen der Agroindustrie sind. Die haben insgesamt 180 Gesetzesentwürfe im Ärmel, das viele, viele kleine Änderungen vorsieht, die allesamt durch eine Umstellung von Normen und von Regeln viele Nachteile bringen können, sowohl für die Indigenas, aber auch für den Umweltschutz. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich dagegen zu verteidigen mit den Mitteln, die man hat. Also deswegen auch nochmal der Aufruf an alle, die das hören in Deutschland, aber auch an die Hörer und Hörerinnen in Brasilien. Es ist wirklich wichtig, diese Entwicklung jetzt zu stoppen. Und im Grunde genommen, sagt Eliane nochmal, sollte man auch umdenken. Umweltschutz ist nur zu haben, wenn man vorher daran denkt, wie man die Rechte der Indigenas schützen kann, die ja oft auch in den Gebieten wohnen, wo es um Umweltschutz geht und die dort jetzt schon eine sehr vernünftige Politik machen und einen sehr vernünftigen Schutz auch der Ressourcen vornehmen. Und das ist eben der Schlüssel. Also wenn es den indigenen Gemeinden gut geht, dann kann es auch mit dem Umweltschutz klappen und dann lässt sich vielleicht auch der Klimawandel stoppen. Und und man muss die Agroindustrie stoppen, damit die Rechte auf Land, die Rechte auf Wasser und das Recht auf Leben der Indigenen geachtet wird.
Genau, das war jetzt im Endeffekt schon ein Schlusswort. Isso foi mais ou menos já um bom diálogo para fechar. Tá, eu quero agradecer a todos que participaram hoje no programa, foi um programa bem legal, bem rico de muitos pontos importantes, e talvez a gente pode deixar um pouco de espaço, se a Eliane quer comentar algo para fechar o programa de verdade. Ich will mich noch kurz bedanken bei allen, die hier mitgemacht haben. Ich glaube, wir hatten ein sehr reichhaltiges Programm heute mit vielen Punkten und wird vielleicht noch Eliane jetzt die Möglichkeit geben, das Programm zu beschließen, wenn sie es möchte.
Não, eu quero agradecer pela oportunidade e também dizer a todos que estão nos ouvindo na Alemanha que também se posicione a favor dos povos indígenas, contra a PEC 215, a favor da demarcação das terras, a favor da reforma agrária no Brasil, e que todos os povos tenham direito à terra e direito à vida. Então, queria pedir aos nossos ouvintes na Alemanha que também se manifeste com uma carta, com uma moção a favor dos povos indígenas aqui do Brasil. Nós estamos em uma grande luta contra a PEC 215 e vamos continuar. E eu agradeço.
Also, nochmal von Lianis Seite ganz vielen Dank für die Möglichkeit, sich hier einbringen zu können, und an alle, vor allem in Deutschland, auch der Aufruf, sich dafür einzusetzen, für die Rechte der Indigenas in Brasilien, dafür, dass ihre Territorien anerkannt werden, sich auch dafür stark zu machen für eine Agrarreform, die über viele, viele Jahre verzögert wurde und immer noch nicht stattgefunden hat. Also das sind alles Themen, die wieder sehr aktuell sind in Brasilien, und wer sich engagieren möchte und sich beteiligt, einen offenen Brief anzusetzen, Druck aus dem Ausland kann immer viel helfen. Von Seite von Eliane und von Simi, ganz vielen Dank.
Queria agradecer também a todos e todas, né? Nils, Fabian, Nils pela tradução, Fabian aí sempre junto, né, com a Rádio Draikland, Dilly aqui, minha parceira, companheira aqui, a gente toca junto a Pulsar, e em especial a Eliane por ter aceitado o convite, né? A gente acha que é uma causa, essa causa indígena é muito importante, e o quanto mais visibilidade a gente puder dar a ela, a gente vai dar.
Also ein kleiner Danksagungsrundschlag auch von Jackie an alle, die sich wie immer mit beteiligt haben, an Dili, ihre Mitstreiterin bei Pulsar, an Fabian von Radio Dreieckland und an mich hier bei Amag als Kooperante. Und ja, hat Spaß gemacht, diese Sendung, also auch von meiner Seite. Und ja, wir werden auch an dem Thema dranbleiben, so wie Jackie schon gesagt hat, und es wird uns in der nächsten Zeit auch noch weiter beschäftigen. Und dann auch von meiner Seite nochmal danke fürs Zuhören und ciao, ciao. Obrigado para nós vir de novo e ciao, ciao.
Até mais café. Tchau, tchau.
Tchau.
Ok, obrigado. Um abraço a todos.
Tchau.
Obrigado.
Tchau.